Hallo ihr Lieben, buongiorno, so zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass ihr reinhört. Wir haben gerade Dienstagabend und für mich ist es so richtig, ankommen, mich hinsetzen. Und es ist wirklich, ja, dieser Podcast ist mittlerweile einfach, ich bin immer wieder erstaunt, wie unfassbar viele Menschen diesen Podcast jetzt hören und wie viele Rückmeldungen ich kriege. Und ich wollte mich an dieser Stelle wirklich nochmal bedanken. Es ist Wahnsinn. Und für alle, denen ich noch nicht geantwortet habe, ich komme hinterher. Und für alle, die mich noch nicht kennen, erstmal so schön, dass du auch mit dabei bist hier beim Zuckerfrei-Podcast. Ich bin Leandra, ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin und ich bin Sprecherin. Und vor allen Dingen bin ich wirklich ein Ex-Nutella Sugar, Donut, Dunkin' Donut, Zimt und Zucker, Schnecken, Holik. Und ja, in diesem Podcast teile ich wirklich mit dir alle Tools und Hacks rund um das Thema industriezuckerfrei werden. Und das wahre Wunder, was dabei geschieht, ist mit deinem Geist, mit deinem Herz, mit allem. Weil das zuckerfrei werden ist so auf dem Blatt. Wir wollen es werden. Da war ja was, das ist gesund. Und wirklich die psychogenen Wirkungsweisen auf deinen Geist, auf dein ganzes Sein, das ist wirklich unfassbar. Und die Art, wie du wirst, wie du denkst. Wir hatten ja ganz viele tolle Experten schon im Podcast zum Thema Panikattacken. Wie Ernährung wirklich auch beeinflusst, wie wir denken können und wie uns Ernährung kompromittieren kann. Und ich freue mich riesig, dass ihr wirklich alle mit auf dieser Reise seid. Das ist wirklich so eine, ja, ich bin immer ganz aufgeregt, auch eine neue Folge hochzuladen und dass ihr dabei seid und dass ihr die zuckerfreien Süßigkeiten macht. Ich habe ganz viele E-Mails zum zuckerfreien Tiramisu bekommen, das ich jetzt geteilt habe, nur mit Datteln gesüßt. Also ich freue mich wirklich von Herzen, von euch zu hören und zu lesen. Und diese Folge ist ja eine unglaublich tolle Folge, ein Interview, das ich heute mit dir teile. Ich dachte eigentlich, es ist eine Solo-Folge dran, aber ich hatte das Interview gestern und ich war so beeindruckt von dieser Frau, wirklich, war so, nee, die muss so schnell wie möglich hier zu hören sein im Podcast und ich wollte keine Woche mehr warten und ich stelle sie dir vor, sie ist wirklich absolut beeindruckend. Ihr Name ist Maike von Bremen und vielleicht kennst du sie, wenn du vor Jahren mal die Serie GZSZ, also Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geguckt hast. Sie ist Schauspielerin, aber was ich noch viel schöner finde, oder was heißt noch viel schöner, es baut quasi alles in allem miteinander auf. Sie hat wirklich eine unglaubliche Geschichte, weil sie hat jahrelang als Schauspielerin gearbeitet und dann eine Augenkrankheit bekommen, die ja sie absolut eingeschränkt hat und ganz viel in ihrem Leben verändert hat und sie zum Umdenken gezwungen hat und den Blick auf seelische, emotionale Themen zu richten und einen ganzheitlichen Ansatz gebildet und wirklich erzählt ihre Geschichte, wie sie jetzt gesund ist und wie sehr ihr Geist, also nur ihr Geist, dabei eine Rolle gespielt hat. Und die Verbindung einfach zwischen dem Thema zuckerfrei Beginn im Kopf und dem von Maike ist der Ansatz, dass es vorrangig darum geht, auch bei Zucker nicht zu verzichten, sondern das Bewusstsein, also für die eigenen Bedürfnisse, die Gewohnheiten, also das Zusammenspiel zwischen deinem Körper, deinem Gefühl, deinem Geist, den Tools und Hacks, die du dem Geist bauen kannst, den Gedanken, aus denen dann resultiert, dass du industriezuckerfrei wirst, weil du einfach eine ganz andere Autobahn gelegt hast. Das ist so spannend. Also es geht komplett um diesen psychischen, seelischen, mentalen Aspekt für nachhaltige Veränderungen und wie sehr die eigene Verantwortung im Vordergrund steht und wie sie das selbst gelöst hat. Ja, ich dachte, das kann so sehr helfen für alle, die sagen, mein Gott, ich schaff's nicht. Ich bin mental nicht so stark. Glaubt mir, wenn ihr das hört, dann wisst ihr, was alles möglich ist. Ich war so, wow, okay. Also zuckerfrei werden ist Step Number One und dann ist noch die ganze Welt offen. Und ich freue mich riesig, dass du das Interview jetzt hörst. Also ganz viel Freude bei der Folge. Hallo liebe Maike, ich freue mich wirklich so sehr, dass du im Podcast bist. Wir haben gerade schon gesprochen und wir haben gerade schon gesagt, mein Gott, man hätte alles schon aufnehmen können. Es ist so interessant, wie du bist, was du sagst. Du bist bekannt als Schauspielerin, aber was ich noch viel spannender finde, dein ganzer Weg, den du jetzt gegangen bist, deinen mutigen Weg, Selbstheilung. Du hattest Schwierigkeiten mit den Augen und hast dich dann auf die Suche gemacht, was das ist und die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Und deswegen wollte ich dich so gern als Gast im Podcast haben, weil viele Menschen das überhaupt nicht im Zusammenhang sehen. Und ja, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich schmeiß mal kurz alle mit dir zusammen rein, die dich noch nicht kennen. Du bist bekannt als Schauspielerin aus verschiedenen Serienformaten und hast dann irgendwann, deswegen einfach um auch zu verstehen, warum du das alles machst, hast du Probleme mit den Augen bekommen. Kannst du uns da einmal mitnehmen?
Ja. Also man muss dazu wissen, dass ich Zeit meines Lebens quasi als Kind eine Brille getragen habe, weil ich sehr weitsichtig war oder bin und dann und dafür auch immer sehr gehänselt wurde in der Grundschule. Und als ich dann aufs Gymnasium kam, habe ich mir Kontaktlinsen gewünscht. Und das ist als Vorinfo insofern wichtig, dass als ich 2018 auf einmal nach etwas, was mit einem harmlosen Gerstenkorn anfing, erst das eine Augenlid und dann das andere vermeintlich chronisch entzündete. Das heißt, beide meine Augenlider waren ganz dick angeschwollen. Also ich sah ein bisschen aus wie Quasimodo. Und es ging nicht mehr weg. Und das führte sehr schnell dazu, durch diese chronischen Entzündungen, dass die Lidränder so verstopfen, dass die Augen nicht mehr befeuchtet werden konnten. Weil durch die Lidränder kommt ja durch die sogenannten Melbourne-Drüsen eine Art Fettschutzfilm, der sich über den Tränenfilm legt. Und ich kriegte also nicht nur, dass ich diese dauerschmerzhaften entzündeten Augenlider hatte, es führte auch zu chronisch trockenen Augen und ich konnte von jetzt auf gleich keine Kontaktlinsen mehr tragen und ich konnte auch nicht geschminkt werden. Und das ist natürlich für eine Fernsehschauspielerin ein ziemlich klares Berufs-K.O. Und bin natürlich von Arzt zu Arzt gelaufen und habe am Anfang immer noch gedacht, das ist bestimmt was Vorübergehendes. Und dann wurde mir in der Charité diagnostiziert, der edle Fachbegriff Blepharitis für entzündete Augenlider und Sicker-Syndrom für die trockenen Augen und das wäre chronisch und ich müsste mich jetzt damit arrangieren. Und das hat mich damals dann erstmal ganz schön runtergerissen und auch wirklich in eine Depression gestürzt oder ich möchte nicht zu leichtfertig damit umgehen, in depressive Verstimmung, ja, also es gibt ja verschiedene Schweregrade, aber es hat mich sehr runtergerissen, weil mir da auch erstmal schmerzhaft bewusst wurde, wie sehr ich mich immer über diesen Beruf definiert hatte. Und hinzu kam nun, dass ich wieder auf dicke Brillengläser, weil ich bin sehr weitsichtig, also das, die kann man da nicht dünn schleifen, zurückgreifen musste und in dieses Kindheitstrauma zurückrutschte, wo es immer hieß Brillenschlange, Brillenschlange. Und somit hat mich diese, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Erkrankung, wie man mir damals sagte, richtig in meine tiefen Themen, die ich aus der Kindheit mitgebracht habe, zurückgeworfen. Und in die Frage, wie sehr liebe ich mich eigentlich selber, wenn ich nicht durch äußere Dinge, sei es Karriere, Anerkennung, nicht die Brillenschlange sein und so bestechen kann. Wie sehr ruhe ich dann in mir? Und dann fing ich an, mich sehr auf die Suche zu machen. Und wie es ja so oft ist, wie man das aus allen Heldenreisen so kennt, ist dann die größte Krise, der Punkt, wo man eigentlich erst losgeht und anfängt, sich zu ergründen und wo es spannend wird. Ja.
Wow, Wahnsinn, ich habe Gänsehaut, während du es erzählst. Und ich finde so spannend, warum glaubst du, hast du das mit den Augen bekommen? Was war die Information? Weil du hättest was an der Nase auch bekommen können, oder?
Ja, natürlich.
Oder am Magen.
Also, inzwischen fällt meine Antwort natürlich ganz anders aus, als sie vielleicht damals noch ausgefallen wäre. Weil inzwischen habe ich mich über 6, 7 Jahre mit Körper, Geist, Seele zusammenhängen befasst und betrachte das von allen Sichtweisen, also der körperlichen, der psychologischen, mentalen, aber auch sehr von der spirituellen. Und das geht hin zurück bis zur Reinkarnation und Karma und solche Sachen. Zusammenfassend würde ich sagen, in meinem Fall, da spielen mehrere Sachen zusammen. Dass ich etwas an den Augen bekommen habe und gerade es eben, dass nicht mehr geschminkt werden können oder nicht mehr Linsen tragen können betrifft, das sind ja Dinge, die uns vermeintlich gesellschaftlich im Außen schöner machen und die uns auch eine Art Sicherheit, eine Maske geben oder im Schauspiel heißt es ja sogar in die Maske gehen und eine Maske bekommen. Und an den Augen was zu bekommen hat mich gezwungen, die Maske abzunehmen, die Schutzmaske abzunehmen, diese Scheinidentität der ich bin die Schauspielerin oder so, die mir eine Art Rechtfertigung oder Heilung gab von dem kleinen gemobbten Kind von damals. Jetzt bin ich die im Fernsehen ist. Ne? Das sind ja oft so, kennt man aus jedem Teenie-Drama, wenn man so einen amerikanischen Hollywood-Film sieht, ne, die Gemobbte, die am Schluss mit dem Captain von der Footballmannschaft zusammen ist. So fühlte sich das damals an. Ihr habt mich da gemobbt und jetzt bin ich die, die im Fernsehen ist. Und deshalb musste es meine Augen erwischen, weil da lag das Mobbing-Thema mit der Brille und da lag aber auch der Schlüssel zum Fernsehen, also geschminkt werden und alles. Und das, nun kann man laut Rüdiger Dahlke und all den wunderbaren Menschen, die sich mit Körper, Geist, Seele, Symptomübersetzung befassen, auch nochmal anders rangehen und sagen, Entzündung ist ein Symbol meist für Wut. Und wenn es an den Augen ist, kann man sich fragen, wovor verschließt du die Augen? Was möchtest du nicht sehen? Was kannst du nicht mehr sehen? Und auch auf dieser Ebene sehe ich ganz viele Dinge, die mit mir in Resonanz gehen, weil ich für mich zu dem Zeitpunkt an einem Punkt war, wo ich, das Schauspiel habe ich immer sehr geliebt. Aber in dieser Zeit lief es auch schon ein paar Jahre nicht mehr so gut bei mir. Und ich habe eigentlich 80%, 90% meiner Arbeitskraft darauf verwendet, Akquise zu machen oder zu Events zu gehen. Und dann hieß es auf Red Carpets gerne, also von der Agentur, also sag mal nicht, dass du gerade nicht so viel zu tun hast. Es geht ja darum, den Marktwert aufrechtzuerhalten, ne? Und dann kommt man mit diesen bekloppten Antworten, was machen Sie gerade? Ach, Projekte, über die ich nicht reden darf. Und diese ganze Fake-Scheiß, ja? Der, ich glaube, den konnte ich nicht mehr sehen. Davor habe ich die Augen verschlossen. Ich habe es immer geliebt, Schauspielerin zu sein und war sehr, hatte sehr viel Glück im Leben, dass ich sehr lange, sehr reibungslos damit mein Geld verdienen durfte und immer beschäftigt war. Und als das nicht mehr da war, habe ich gemerkt, dass ich mich in diesem Markt der Eitelkeiten, dem Drumherum, dem Fake it until you make it, das ist nichts für mich. Dafür bin ich, ich würde behaupten, zu feingeistig oder meine Seele zu sehr an Wahrhaftigkeit interessiert, um, da sind wir wieder bei dem Wort, diese Maskerade mitzutragen. Mhm. Und da, ja, findet man in meiner Wahrnehmung die Übersetzung, warum diese Symptome kommen mussten. Damit ich maskenlos dastehe und mich entscheide, für meine Wahrheit loszugehen.
Unglaublich spannend, auch wirklich, wie du das, also auf diesen zwei Ebenen, Entzündung und was du nicht sehen willst. Und es ist ja auch spannend, weil du hast es mit den Augen ja dann erst bekommen, als du gearbeitet hast und quasi beim Ausüben warst und quasi täglich mit der Sache an sich, dem Schauspiel zu tun hast, ging es dir ja gut. Das Problem kam erst, als du wirklich in Kontakt mit dieser Welt, weil sonst bist du ja im Team und hast ja deine Produktion und deine Freunde und deine Kollegen, da bist du ja auch geschützt. Das ist ja wie so ein Zuhause, auch was du
also
hast.
Was ganz spannend ist, und das kam mir erst auch wirklich 1-2 Jahre später, als ich so tief da reingetaucht bin in diesen Trotz, ich mache das, was angeblich unheilbar ist, ich finde den Grund. Da habe ich nochmal ganz genau die Tage und Wochen, bevor das anfing mit dem Gerstenkorn, was ich so entwickelte, was da passiert war. Und damals dachte ich ganz plakativ, ich war bei einem Medienevent in Spanien eingeladen. Und dieses Event selber fand ich unfassbar oberflächlich. Die Menschen, die dort waren, waren mir unfassbar unangenehm. Und man wurde dort professionell, wurde man in eine Maske geschickt, wo man geschminkt wurde. Und da war eine Maskenbildnerin, die hatte gerade geraucht und ein Mettwürstchen gegessen und sie nicht die Hände gewaschen. Und sie war mir sehr unangenehm und fasste sehr rabiat an mein Auge. Und erst hatte ich den ganz banalen Kurzschluss, okay, da ist ein Bakterium reingekommen, deshalb hat sich's jetzt entzündet. Und als es dann aber so blieb und ich eben dann anfing, auf dieser viel tieferen Ebene zu forschen, ist mir bewusst geworden, was ich an diesem Abend gedacht habe, über die Menschen auf dieser schicken Dachterrasse. Und überall waren wirklich so snobby Menschen. Und ich weiß, wie ich durch diese Menge ging und mich unfassbar einsam fühlte. Obwohl auch ganz viele Kollegen, die ich kannte, oberflächlich da waren. Aber alle waren so laut am Lachen. Und es war so ein bisschen wie in so einem Film. Ich habe mich aus der Szene rausgebeamt und ging so zwischen lachenden Fratzen umher. Alle waren schön gestylt und geschminkt. Und ich habe gedacht, was mache ich hier? Ich bin bei einer Veranstaltung, bin da nur hingegangen, weil man mich dafür 3 Tage nach Spanien eingeladen hat. Aber eigentlich willst du doch gar nicht hier sein. Du kannst dir deinen Spanienurlaub auch alleine bezahlen und stattdessen sitzt du zwischen Menschen, die dir total am Hintern vorbeigehen. Und diese Abwehr, die ich auf einmal empfunden habe für alles Gefakte, war fast richtig innere Wut, dass ich plötzlich dachte, was mache ich hier eigentlich? Und rückwirkend ist mir erst klar geworden, dass diese Erkenntnis an diesem Abend in mich eingefahren war und am nächsten Tag hatte sich mein Auge entzündet. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie so detailliert jemandem erzählt, weil ich das auch erst in der Retroperspektive für mich so festmachen konnte an diesem Moment. Aber das war, glaube ich, ein Schlüsselmoment, wo mein Unterbewusstsein gesagt hat, okay, reicht jetzt mit fake it until you make it. Du bist nicht dafür hier, um fake zu machen. Du bist dafür hier, um Wahrhaftigkeit unter die Menschen zu bringen.
Wahnsinn. Also ich habe auch gerade gedacht, also ich finde es unfassbar spannend. Ich habe gerade auch gedacht, auch fake it till you make it, diese, alles ist so vermeintlich schick und dann wird aber an dem wertvollsten überhaupt, nämlich den Menschen, die da sitzen und man fasst das Gesicht eines anderen Menschen an und geht in, und die Maske ist ja auch super nah, die ist ja nicht Meter entfernt, man ist ja im gleichen Energiekörper. Ich finde auch manchmal, man riecht ja auch, ob die, so die Hände und so, man riecht ja, ich mag das gerne, wenn ich sie spray, also man riecht es ja. Und dann, dass in dieser super-duper Spanien-Welt da nicht die Hände, also das ist ja auch so eine, das klingt jetzt so gemein vielleicht, aber es ist ja super respektlos, dem Energiekörper des anderen gegenübers und dem richtigen, das, und du riechst es ja auch, wenn die da dich schwimmt.
Ich habe damals auch, ich habe eine Art Grenzüberschreitung gespürt. Ich habe mich für mich eingestanden, anstatt zu sagen, ich möchte das nicht. Ich habe mich für mich eingestanden und da kommt dieser Wutaspekt auch rein. Also neben all dem anderen, was ich vorhin genannt habe. Aber Wut noch nicht mal mehr über sie, sondern Wut über mich, dass ich meine Grenze nicht gesetzt habe. Weil Entzündungen, gerade auch an der Haut und Augenlider sind ja auch Haut, wird psychosomatisch auch immer wieder, die Haut ist unsere Grenze zur Außenwelt. Das heißt, wenn wir ein Hautthema haben, vor allem ob es nur Neurodermitis ist oder Schuppenflechte, was es alles gibt, geht es immer um das Thema Abgrenzung. Und auch da, also oft ist es ja so, wir sind wütend auf Umstände, aber eigentlich sind wir wütend auf uns selber, dass wir die Umstände in unserem Leben dulden oder wie du sagst, in unserem Energiekörper. Aber um an den Punkt zu kommen, dass wir sehen, dass wir alles selber kreieren, dass wir immer Verantwortung tragen für alles, was uns passiert. Und ich weiß, da werden jetzt ganz viel aufschreien, aber inzwischen bin ich, weil ich ja viel mit Klienten auch arbeite, und die größte Selbstermächtigung passiert, wenn ich mir mit ihnen ihr Leben angucke. Und dann gehen wir erstmal durch alles Schlimme, was ihnen passiert ist. Und wenn ich dann mit ihnen auseinanderklamüse, auch auf einer spirituellen Ebene, warum sie das brauchen. Und wir haben im Vorgespräch, hast du auch von den hermetischen Gesetzen gesprochen, ne? Und auch das Resonanzgesetz, warum sie das brauchen, das als Resonanz in ihr Leben zu ziehen. Und warum es wichtig ist, dass sie das anerkennen und sie nicht als Opfer fühlen. Weil dann auf einer spirituellen Ebene darf es gehen. Solange wir im Opferdasein Unrecht anerkennen oder benennen, was uns geschieht, kommen wir nicht weiter. Und ich rede so viel, ne?
Ich sag nichts, weil das sind so richtig Weisheit, also das ist einmal Weisheit, deswegen dazu, ich will dich einfach reden lassen, weil das ist so.
Also deshalb ist es für mich so, ne? Auf der oberflächlichen Ebene kann ich sagen, oh, sei es so fake und meine arme Seele und die passt da nicht rein, habe ich ja auch gesagt. Und auf einer tieferen Ebene muss ich mich fragen, wozu? Wo bin ich fake oder wo gehe ich in Resonanz damit, dass es mir so begegnen muss, bis es zu viel wird? Oder wo bin ich im Opfer und überschreite meine eigenen Grenzen ständig, dass ich es mir selbst in so einer banalen Situation gefallen lasse? Und wenn das Schöne ist, wenn man dann wirklich dahin guckt und es entschlüsselt, dann kann man sicherstellen, dass der Karma-Loop sich nicht wiederholen muss, wie auf so einer Dauerachterbahn, nur in neuen Gewändern. Und dann kann auch körperliche Heilung entstehen, weil wenn ich eins über die Jahre gelernt habe, auch wo ich mit anderen Menschen arbeite, der Körper ist immer unser Freund, ne? Der ist wie so eine Warnblinkanlage im Auto. Und wenn das Licht rot aufblinkt, das heißt in Form eines Schmerzes, eines Symptoms, dann heißt das für uns, wir fahren mal rechts ran, nehmen jetzt dieses Auto auseinander und gucken, wo der Schuh eigentlich drückt. Anstatt, wie das der Schulmediziner gern macht, eine Keule zu nehmen und auf die rote Warnlichtlampe zu hauen, zu sagen, so, das tut er dann im, nimm das Medikament oder tu dies, guck mal, das rote Licht ist nicht mehr da, jetzt kannst du weiterfahren. Der Schaden im Getriebe ist aber immer noch da, weil er auf einer nicht sichtbaren Ebene passiert ist. Soll jetzt auch nicht zu generell sein, weil ich weiß, es wird immer jemand sagen, aber bei mir. Aber sich dem zu öffnen, kann uns helfen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und da liegt für mich der Schlüssel.
Voll. Ich finde auch, ich unterschreibe alles, was du sagst. Und ich finde auch das Thema Selbstwirksamkeit, ich finde, das ist so ein Wahnsinn. Die Information, also man macht selber etwas notwendig möglicherweise. Die Augen hat man selber notwendig gemacht. Der Körper ist so unfassbar klug, hier auf dieser Weise Bescheid zu sagen. Und dass man in seiner Heilung und auch wenn man nur ins Krankenhaus und schulmedizinisch das machen lässt, trotzdem diese Information nicht möchte, das finde ich verrückt. Also man kann ja davon nichts halten, aber trotzdem sich zu öffnen für die Information, weil die ja auch möglicherweise den schnelleren oder in Anführungszeichen, wie es bei dir war, den einzigen Lösungsweg parat hält.
Und ich gehe mal noch weiter. Es gibt ja Symptome oder Krankheiten, die wir vermeintlich, ich sage bewusst vermeintlich, gut beheben können, schulmedizinisch. Sei es durch Unterdrückung oder sei es dadurch, dass etwas, keine Ahnung, wenn jemand eine Krampfade hat, dann wird sie gezogen, anstatt zu gucken, warum es dazu kam. Aber meine Erfahrung ist, und daran glaube ich auch fest, wenn das Thema, was dir der Körper zeigen will, nicht angeschaut wird, kommt die Erfahrung und sei es in einem anderen Gewand wieder. Manchmal ganz pragmatisch, wie eben so bei so Ven-OPs, kommen die Krampfadern einfach wieder, darüber spricht nur keiner. Also das Problem kommt wieder auf den Teller. Oder aber es kommt in einem ganz anderen Gewand. Und gerne steigert es sich immer mehr und dann sitzt man plötzlich da. Ich weiß, ich muss mal aufpassen, was ich sage, weil das so ein dünnes Eis ist, aber dann kriegst du plötzlich eine ganz heftige Diagnose. Und ich nehme sie jetzt nicht in Worte, sonst schreit wieder jemand auf. Aber wenn man mal genauer hinguckt, war das nur das Ende der Fahnenstange. Und davor hatte man verschiedene andere Symptome und hat sie immer nur mechanisch beseitigt. Und man hat aber nicht das Ungleichgewicht, den Konflikt herausgefunden und bearbeitet. Und dadurch muss der Körper dann zu drastischen Mitteln greifen. Und den Zusammenhang sehen viele nicht. Also die Seele ruft erst sehr leise, erst flüstert sie, erst sind es nur kleine Unbequemlichkeiten. Und irgendwann schreit sie dich an und irgendwann schüttelt sie dich. Und wenn du gar nicht mehr zuhörst, bist du irgendwann nicht mehr da.
Ich find so Wahnsinn, dass erstmal, dass es so wenig Menschen wie dich gibt, die das so, also wie wunderschön du das auch ausdrückst, das machen. Und dass solche Menschen wie du, das ist einfach diese ganzen Vorboten, die du ja auch hattest, die dir schon Infos gegeben haben, dass also du bist einer der wenigen Menschen, der, also es gibt ganz wenige, Rüdiger Dahlke ist jetzt so der Vertreter, dessen Namen wir kennen, aber
aber es kommen immer mehr, also wenn man danach sucht, das ist halt so ein bisschen, wer sucht, der findet und es ist so, ich will nicht so, wie sagt man, aber da ist doch, ich muss es so sagen, es ist, diese Weisheit wird meiner Wahrnehmung nach weiterhin sehr bewusst gedeckelt gehalten. Es gibt diese Menschen überall, aber sie werden allein durch den Algorithmus unterdrückt. Sie werden aus der Öffentlichkeit weggeschoben, weil eine riesen Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, dass diese Urweisheit zu den Menschen zurückkommt, weil ein ganzer riesen Geschäftsstränge hängen da dran. Ne? Das heißt, alleine die Auswahl der Menschen, die in Talkshows sitzen oder die Auswahl der Menschen, die im Mainstream Interviews oder sonst was geben können, das bestimmt ja das Bild, was wir haben. Und wenn man in dieses Rabbit Hole absteigt und sich bewusst damit auseinandersetzt, findest du unfassbar viele Quellen. Bloß es wird dir bei Google nicht bei der Suche oben angezeigt. Du musst quasi wissen, wonach du suchst, um dann das zu finden. Und das zeigt schon, wie gelenkt die Wahrnehmung ist.
Ja.
Und deshalb, ich bin der festen Überzeugung, weil ich auch aus einer spirituellen Perspektive daran glaube, dass wir alle immer mehr Bewusstsein bekommen. Und deshalb glaube ich, dass es sich durchsetzen wird. Und in ein paar Jahren wird es keinen mehr geben, der das nicht auch gehört hat. Aber bis dahin muss man selber sich informieren, selber anfangen zu recherchieren, wissen, wonach man suchen möchte, um an diese Quellen zu kommen. Ja. Aber ja. Es wird immer mehr und das gibt mir sehr viel Hoffnung.
Wow, Wahnsinn. Ich habe damals auch mit dem Podcast angefangen, Zuckerfrei beginnt im Kopf. Da geht es bei mir nur um Industriezucker, weil auch Zucker ist ja dann Pharmaindustrie ein Leben von den ganzen Krankheiten, die das mit sich bringt. Und es ist auch eine Bewusstseinsveränderung, wie der Weg zu dein drittes Auge. Es gibt wirklich Studien darüber, wie das dein drittes Auge lahmlegt, wie Verschleierung. Also es ist crazy. Das ist auch so.
Glaube ich dir sofort, ja.
Das ist, und was waren denn deine Vorboten? Also das war jetzt der Peak. Das Gerstenkorn, denkt man jetzt, ja, man hat ein Gerstenkorn, die mit ihren Metthänden.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ich danach vom Wickel war. Ne? Kaum hatte ich das mit dem Augengriff, habe ich andere chronische Sachen bekommen. Die habe ich nur nicht so breit getreten, weil sie mir zum Teil auch einfach zu intim waren. Ne? Aber ich durfte noch ein paar extra Karma-Loops fahren. Also, weil, und da zum Beispiel sage ich mir, okay, mit den Augen habe ich nämlich noch einen Denkfehler gemacht. Ich habe zwar geguckt, okay, was hat das mit meiner Selbstliebe und mich wirklich bei mir sein und mich nicht hinter nichts verstecken zu tun. Aber ein Teil von mir hat sich als Opfer gefühlt und hat gesagt, die Branche hat mich krank gemacht. Das heißt, ich bin aus der Branche gegangen und habe gesagt, die Schauspielbranche, das ist ja oberflächlich und böse und bin in diesem Opferempfinden geblieben. Und dann musste mir, das Universum hat sich gedacht, nee, Maike, so leicht nicht. Und dann verging ein halbes Jahr und dann hatte ich eine chronische Entzündung im Unterleib. Wo es auch hieß, das würde jetzt für immer bleiben. Das sei so, ich müsste jetzt immer Schmerzen und sonst was haben. Und das war natürlich spannend, weil dann habe ich gedacht, okay, um was geht es hier denn eigentlich, ne? Und mein Unterleib, Weiblichkeit, Frau sein, ne? Da habe ich gedacht, jetzt wird mir ja die nächste Identität genommen. Erst wird mir die Schauspielerin genommen, jetzt wird mir, sag ich mal, der Genuss mit von den Waffen einer Frau genommen, wenn auf einmal ich Schmerzen empfinde und sonstiges. Also ich merkte, es ging bei mir, das Universum habe ich nicht vom Wickel gelassen, ne? Ging es dann an die nächste Ebene. Du denkst, dein Ego, du definierst dich nicht mehr darüber, jetzt definierst du dich darüber, Verführerin oder sonst was zu sein? Nee, so auch nicht. Also
das ist crazy.
Ich habe, und dann kriegte ich an die Knochen überall Schmerzen. Das heißt, und bin ständig immer von einem zu nächsten und habe dann immer wieder angstmachende Diagnosen bekommen. Und ich bin halt irgendwann richtig trotzig geworden und habe gesagt, okay, jetzt auch noch das. Also habe ich wieder losgegoogelt. Was könnten die Synonyme, die Bedeutung sein? Knochen, Selbstwert. Also man sagt zum Beispiel, das heißt, man sagt, aber wenn man in diesen Quellen viel sucht, ist so ein Synonym zum Beispiel, ein leichter Selbstwerteinbruch geht gerne in, mixe auch oft, wenn jemand dann sehr zunimmt, ne, ins weiche Gewebe, ne, werden die ganzen Gefühle und Konflikte gespeichert, die man nicht wirklich anguckt. Und je höher dieser Selbstwerteinbruch ist, und bei mir kam es dann halt auf allen Schienen den Statusverlust der Schauspielerin, das Gefühl, weil ich auch aus einer sehr toxischen Beziehung kam, dass ich jetzt auch als Frau alles nicht mehr funktioniert, durch Schmerzen habe und alles irgendwie im Eimer ist. Und dann kamen überall Knochenschmerzen und ich hatte das Gefühl, dass meine Knochen sich auf einmal extrem verformen und berührungsempfindlich werden an Füßen und Händen und allem. Und auch da immer wieder nicht die Versuchung zu machen, in das Gefühl, ich bin ein Opfer, hineinzufallen, sondern sich immer wieder zu fragen, okay, ich höre dir zu, höhere Weisheit, Intelligenz, was willst du mir sagen? Wo muss ich noch hingucken? Und dann wurde mir immer deutlicher, dass ich noch lange nicht bei der Selbstverantwortung und Akzeptanz bin, wo ich hin muss, sondern dass ich mir immer neue Fluchtwege suche, um mich über etwas zu definieren. Und sei es über die Beziehung, den Partner, den Sex, irgendwas, ne? Mhm. Und ich brauchte für mich alles im Außen wegzunehmen. Also alles, was mir im Außen in der Gesellschaft einen Status oder eine Anerkennung gibt, der und der Beruf, Partnerin von, ich musste alles wegnehmen, um dann so quasi ganz pur und markierungslos dazustehen und das auszuhalten, ein Nichts zu sein und in dieses Nichtssein mich hinein zu entspannen. Also es ist schon quasi eigentlich schon wieder wie der Buddhismus, ja, nur auf eine sehr brutale Art. Und das ist dann so wie, ich muss mal an die unendliche Geschichte denken. Ich weiß nicht, kennst du ja bestimmt.
Ja, aber erzähl ruhig.
Wo es hier darum geht, dass die Welt verschwindet, weil die Menschen keine Fantasie mehr haben und es wird nach einem Menschenkind gesucht, was wieder mit einer Fantasie einen neuen Samen sät, dass etwas Neues geboren werden kann. Und so fühlte ich mich ein bisschen. Es war so wie, als ob ich selber verschwinden musste, damit ein authentischer, aus mir herauskommender neuer Samen gesät wird, der sich nicht aus äußerer Anerkennung beißt oder irgendeiner gesellschaftlichen Schublade. Ich weiß, es ist jetzt sehr philosophischer Bogen, aber am Ende des Tages, ein bisschen pragmatisch darunter zu brechen, glaube ich, dass jede Art von Krankheit unsere Chance ist, den Weg nach Hause zu finden, auf Seelenebene. Und jetzt nicht im Sinne von, wir sterben, da finden wir den Weg nach Hause, auch eine Betrachtung, aber den Weg nach innen zu richten und mit unserer Seele wieder in Kontakt zu kommen. Und die wiederum kann uns dann sagen, schön, dass du endlich mir zuhörst. Vielen Dank. Ich habe richtig viel Lärm gemacht, damit wir. Vielen Dank, dass ihr Ihre Aufmerksamkeit habt. Ich würde gerne, dass wir in die und die Richtung uns entwickeln. Und wenn man das dann versteht und annimmt, in meiner Wahrnehmung dürfen dann die Symptome auch gehen, weil es sie nicht mehr braucht.
Und bei dir, du sitzt jetzt vor mir als wunderschöne Frau. Du hast dich ein bisschen geschminkt für unseren Podcast, hast du mir gesagt. Ja. Wobei du auch ungeschminkt wunderschön bist. Ich kenne deine Videos. Was ist dann passiert? Weil du hast diese Horror-Diagnosen bekommen, chronisch. Also wenn man das mal übersetzt. Ja. Sie können nie wieder Und ich meine, du könntest jetzt, ne, du könntest lieber Schauspielerin arbeiten, du machst jetzt ganz viele tolle Sachen und bist Schauspielerin, du hast jetzt quasi noch viel mehr gewonnen.
Wobei man muss sagen, ich habe seitdem nicht, also ich könnte jetzt wieder, aber ich habe seitdem mich noch nicht in die Branche zurückbewegt. Ich bin wieder offen dafür, aber ich habe noch nichts Proaktives dafür getan, weil ich jetzt aber auch mit meinem Fokus so auf Coaching und andere unterstützen in diesem Körper, Geist, Seele Zusammenhängen mehr ausgerichtet habe, ja.
Ja. Aber ich bin zu 100% sicher, es gibt diesen Satz, ich denke immer an beides, sage ich mir immer, dass für dich, also wenn du das willst, glaube ich, dass du das genauso produzieren kannst, also jederzeit, bin ich fest von überzeugt. Und das ist spannend, die haben dir diese Diagnosen gegeben und dann hast du recherchiert. Also was waren deine Tools? Du hast gelernt, recherchiert, wie hast du das gelöst?
Ja, also ich bin natürlich am Anfang immer erstmal von den Fachbegriffen, die mir gegeben hat. Inzwischen sehe ich sowas ja etwas zynisch. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was hast du für eine Diagnose? Oder andersrum, wenn ich Klienten habe und dann erzählen die mir ihre ganzen Diagnosen, dann sage ich immer, die Diagnose an sich interessiert mich nicht. Mich interessiert, wo ist es? Wie äußert es sich? Woran behindert es dich? Wie lässt es dich fühlen? Weil dann sage ich, ob du mir jetzt einen lateinischen Fachbegriff sagst und am Ende des Tages sind alle Diagnosen nichts anderes als entweder ein lateinischer Fachbegriff für ein Symptombündel oder der Name desjenigen, der das zum ersten Mal beschlossen hat, dass dieses Symptombündel jetzt zu einer Krankheit erklärt wird, versteckt sich dahinter. Aber die Diagnosen sind nichtssagend. Aber natürlich am Anfang habe ich dann die Diagnose, die man mir gegeben hat, genommen und gesucht und gegoogelt, halber, sonst was. Es kam immer nur, ist es nicht, ist es nicht. Und dann habe ich selber versucht mit über Dahlke und so Zusammenhänge und bin dann irgendwann nach meiner ewigen ich habe wirklich viel Quatsch gemacht, ja. Also ich habe mir Froschgift einbrennen lassen, wenn man das hier sieht. Also ich bin zu Schamanen gerannt und habe alle Schamanischen durchgemacht und Ayahuasca, weil ich wollte ja wissen, was meine Trauma dahinter sind. Hat mich jetzt nicht weitergebracht. Aber wo für mich das erste Mal ein klarer Aha-Moment war, als ich irgendwann auf Dr. Joe Dispenza stieß, der ja sehr bekannt ist auch, weil er die Selbstheilung durch die Kraft der Meditation und wie wir quasi epigenetisch einfach nur die Kraft unserer Energie und Gedanken, indem wir unser Energiefeld verändern, auch alle Informationen, die in unserem Körper passieren, verändern können. Das hat er ja sehr erfolgreich publik gemacht. Und dann habe ich so einen 3-Monats-Online-Kurs bei ihm gemacht, wo es um tägliche Meditation ging und hatte da, also damals noch nur mit den Augen, zum ersten Mal das Erlebnis, dass in einer Meditation auf einmal die Augen nicht mehr schmerzen. Da habe ich gedacht, das ist ja spannend. Weil eigentlich habe ich ja gar nichts anderes gemacht, außer mich auf eine andere Energieebene heben. Und natürlich, Meditation ist ja Vagusnervaktivierung pur. Also fing ich an, weiter zu forschen in, wie hängt der Vagusnerv mit diesen Dingen zusammen? Und so kam ich eben auf die ganze Nervensystemarbeit, die einen ja wiederum führt auf Trauma und somatische Psychosomatik und all das, was wir im Körper abspeichern. Und dann später über die Unterleibssache. Also ich hatte chronische Entzündung und irgendwann waren aber diese Entzündungen weg und man hatte mir eine falsche Diagnose. Ich möchte sie gar nicht wiederholen, weil ich will sie gar nicht ins Feld tun. Auf jeden Fall war es eine Hypnose, wo ich dachte, oh, wenn ich die habe, kann ich ja nie wieder Sex haben, ist alles furchtbar. Und war an einem Punkt, wo ich dachte, ich möchte eigentlich gar nicht mehr leben, wenn ich jetzt das auch noch alles habe. Aber dann bin ich halt zu lauter Experten gefahren und dann hat jemand anderes mir eine andere Diagnose gegeben, als die mir, wie sich auch herausstellte, fälschlicherweise gegeben wurde. Und dann habe ich gegoogelt, was diese Diagnose bedeuten soll. Und dann hieß es, sie sei nicht heilbar. Sie würde aber einfach nur stellvertretend sein für chronische Schmerzsymptome, für die man keine Erklärung hätte. Und da wurde ich wieder hellhörig. Weil immer, wenn es heißt, wir haben dafür keine Erklärung, denke ich mir, hier stimmt was nicht. Und das war damals der Fachbegriff, weil es ja im Unterleib war. Also war es Vulvodynie. Das ist einfach nur chronische Schmerzen, ne, im weiblichen Intimbereich. Ohne Erklärung ist das Wichtige für die. Und dann habe ich losgegoogelt. Überall hieß es, das sei nicht heilbar und man weiß nicht, was da los ist. Und bin dann irgendwann beim immer wieder Selbstheilung, Erfahrung, irgendwas. Ich google dann immer auf Englisch los, weil meistens findet man da mehr. Und irgendwann bin ich bei einem Workshop gelandet, der nannte sich Healing Female Pain. Und da las ich ein, zwei Rezensionen, dass das angeblich Unheilbare weggegangen ist, diese chronischen Schmerzen. Und dann habe ich mir dieses Seminar runtergeladen, gekauft Und bevor es überhaupt losging, hat sie 3 Autoren empfohlen, deren Bücher man kaufen soll und lesen soll, bevor das Seminar anfängt. Ich habe das erste Buch gelesen und nach der Hälfte des Lesens waren meine Schmerzen weg. Und dieses Buch nennt sich, ist von Dr. John Sarno, der Erfinder der TMS-Methode, die ich jetzt auch mit meinen Klienten viel anwende. Und nicht zu Unrecht nennen es viele The Book Cure, weil alleine das Verständnis der Zusammenhänge wie chronische Schmerzen und ich würde es auch erweitern auf Entzündung und Co. in unserem Körper entstehen können, aufgrund von Betonung auf unbewussten, unterdrückten psychischen Konflikten. Und der Haken ist natürlich der unbewusst, weil das, was uns bewusst ist, muss sich nicht in den Körper verstecken, weil wenn wir gewillt sind, arbeiten wir daran. Aber das, was uns unbewusst ist, und da wird es halt spannend, und da habe ich viel mit meinen Klienten auch Erfolge, oft verstecken sich zum Beispiel auch unter ganz positiven Lebensevents negative Konflikte, die wir aber ins Unterbewusste verdrängen, weil es gesellschaftlich nicht sein kann, dass wir die haben. Also um mal ein Beispiel zu nennen.
Beispiel, ja, genau.
Eine junge Mutter kriegt ein Kind, sie liebt dieses Kind über alles, aber sie ist fix und fertig und sie ist müde und sie trauert um ihre Freiheit, die sie davor hatte. Oder um die Frau, die sie mal war, oder die Figur, die sie mal hatte, egal was. Aber es ist natürlich, du kannst ja jetzt nicht rumgehen und sagen, ich fühle mich wie eine Gefangene vor meinem Kind. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte dieses Kind nicht oder um freier zu sein. Das geht nicht. Das spaltest du ab in dein Unbewusstes. Weil natürlich liebst du dieses Kind und du bist froh, du wolltest Mutter werden, ja. Und dieser abgespaltene Anteil, der bleibt in dir stecken. Und das passiert auch oft zum Beispiel, wenn Menschen heiraten. Sie haben sich auf diese Traumhochzeit gefreut und es gibt einen Teil, der hat Angst vor dieser Versprechen, dieser Bindung oder Angst davor, jetzt einen Teil Freiheit zu verlieren. Dieser Teil, gesellschaftlich nicht gern gesehen, wird abgespalten und dann kriegt jemand auf einmal die chronischen Rückenschmerzen, hat angeblich Bandscheibe, aber es ist der abgespaltene Anteil, der nicht gesehen werden darf, weil du darfst doch nicht unglücklich sein, du hast doch so ein Glück im Leben. Und dann gibt's natürlich auch die offensichtlichen oder ganz klassischer Fall, und ich habe viele Klienten, die genau in so dieser Falle stecken, die Pflege eines Angehörigen.
Mhm.
Das heißt, es gibt kaum etwas, was mehr auf unser Nervensystem schlägt, als einen schwerkranken Angehörigen zu pflegen. Und fast immer geht damit irgendwann eine Art Ohnmacht und Wut einher. Eine Wut darauf, das zu müssen. Mhm. Oder auch, wenn Elternteil dement werden oder so. Die Trauer und die Wut darüber und gleichzeitig kann diese Person nichts dafür. Also wo sollst du hin mit dieser Trauer und dieser Wut? Weil du musst ja den Raum halten und das wird in den Körper gespalten. Also man erlebt ganz oft, dass Angehörige, also Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, selber chronische Entzündungen oder Schmerzsymptome entwickeln oder dann wilde Diagnosen kriegen. Am liebsten kriegen sie dann Fibromyalgie. Fibromyalgie ist der Fachbegriff für auch chronische Ganzkörperschmerzen, für die es keine Erklärung gibt. Wird gerne in den rheumatischen Kreis gerechnet, ist eine rein psychosomatische Sache. Und wenn man Konflikte auflösen kann, kann es gehen. Aber die Schulmedizin sagt, es ist unheilbar.
Das ist ja wie ein heiliger Gral, was du hier sagst. Wirklich, das ist so, ich habe 1000 Fragen. Also erstmal, gibt es ein Leben, Maike, wo du glaubst, dass wir es machen können, dass wir nicht das Symptom brauchen, weil wir schon davor diese Diskrepanzen, ne, das ist ja dieses, dass auch das hermetische Gesetz ist paradox, dass wir vielleicht Mama werden und uns total freuen und gleichzeitig denken, boah, krass. So viel Zeit dachte ich jetzt nicht, dass das braucht. Und ich, oder wie kann man das lösen, ohne dass man diese Symptome bekommt?
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es gibt Lebenslektionen, um die kommen wir nicht drum herum. Die gehören zu unserem Seelenplan. Also, um es mal so zu sagen, ja, also ich kenne Frauen, die sind in Elternhäusern aufgewachsen, wo ihre Eltern sich geprügelt haben. Die werden immer wieder gerne zu einem Mann angezogen werden, der sie vielleicht aufschlägt und werden das eher tolerieren. Als Außenstehende werde ich sagen, du bist doch erwachsen, du bist selbstbewusst, mach das nicht. Ihre Seele braucht diese Erfahrung, weil sie selber an den Punkt kommen müssen, das zu lernen, also das die Polarisierung durch das Gegenteil zu lernen, dass nur weil sie es in der Kindheit vorgelebt bekommen haben, sie das nicht wiederholen müssen. Das heißt, man kann nicht mit Bewusstsein und Wissen unbedingt jede Prüfung umschiffen, weil integriertes Bewusstsein. Wir haben uns bevor wir aufgenommen haben, ja selber darüber unterhalten, etwas zu wissen und es integriert zu haben und anzuwenden, sind zwei Paar Schuhe. Und deshalb glaube ich, dass wir oft diese harten Wake-up-Calls brauchen, dass wir die gar nicht umgehen können, weil von außen etwas zu wissen und zu predigen ist immer einfach. Wirklich integrieren tun wir oft erst, wenn uns jemand, in dem Fall der Körper mit seinen Symptomen, die Pistole auf die Brust setzt und sagt, du kommst hier nicht raus. Hier ist kein Ausweg, bis du durch eigene Kraft, durch den Blick nach innen, die Versenkung nach innen den Weg findest. Das heißt, es gibt in meiner Wahrnehmung kein Rezept, wo ich sage, wenn du so lebst, dann wird dir sowas nie passieren, weil ich glaube, wir brauchen für unsere seelische Evolution, wir brauchen Krisen. In meiner Wahrnehmung findet die wahre Entwicklung immer durch Krisen statt. Und es gibt, ich mache gerade eine Familienstelle-Ausbildung. Und ich weiß, dass ich mal zu meinem Ausbilder gesagt habe, ja, aber ich verstehe das nicht und ich habe so viel körperliche Symptome und meine Mutter zum Beispiel ist so eine tolle, patente Frau und die fliegt so durchs Leben und dann hat sie mal eine Knie-OP und dann ist aber auch wieder gut. Und warum ist denn das so? Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Maike, ich glaube, manchmal gibt es auch Menschen, die haben ein sogenanntes Hängemattenleben, weil ihre Seele in der Inkarnation davor so heftige Kämpfe gekämpft hat, dass die jetzt einfach mal eine Runde chillen dürfen. Und dann sagt er, und du hast vielleicht in deinem Leben dir echt viel vorgenommen, weil du gesagt hast, in diesem Leben möchte ich als Beispiel die Kraft der Selbstwirksamkeit lernen. Und der Witz ist ja, wir bestellen ja auch so oft beim Universum was und dann sagen wir, ich möchte gerne, keine Ahnung, Fülle lernen oder ich möchte Liebe lernen, tolle Liebe erfahren. Solange wir aber selber im Kontrast zur Liebe sind, weil wir uns selber nicht lieben oder nicht akzeptieren, kann das nicht funktionieren. Das heißt, was wird passieren? Also überspitzt gesagt, bringt uns das Universum gern das absolute Gegenteil. Also jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich sage, jetzt will ich die wahre Liebe erfahren. Wenn ich selber gar nicht in der Lage bin, sie zu empfangen, weil etwas in mir nicht glaubt, dass ich gut genug bin, wird mir das Universum jemand schicken, der mir bestätigt, dass ich nicht liebenswert genug bin, damit ich das Gegenteil von wahrer Liebe erfahre, damit ich so runtergebrochen werde, dass ich mich aufmache, die wahre Liebe erst in mir zu nähren und zu entwickeln. Und dann am Ende des Tages, wenn man den großen Bogen sieht, habe ich gelernt, wahre Liebe zu erfahren. Hätte ich es von außen bekommen, hätte ich nie sie wirklich entwickelt, sondern es wäre nur wie ein Konsumgut, was ich brauche, von dem ich abhängig bin, damit ich nicht fühle, dass ich mich nicht liebe. Und deshalb ist es oft so, wir brauchen manchmal schlimme Dinge, die uns passieren, damit wir die wahre Qualität, den Wachstumsschritt durch diese Erfahrung in uns entwickeln. Und deshalb ist es gar nicht so, dass ich sage, wenn du nur auf alles die Antwort hast, wird dir nichts passieren, oder du hast ein Hängemattenleben, dann hast du in der letzten Inkarnation ordentlich geackert.
Ist das denn erstrebenswert, so? Also ist es ein Hängematten? Ich überlege gerade, den kenne ich, wer hat nie was? Läuft es immer rund, weil ist es denn erstrebenswert, ein Hängemattenleben? Also vor allem.
Die Sache ist ja auch die, also zum einen ist ja echt die Frage, oft sehen wir ja gar nicht die Kämpfe, die andere kämpfen, ja. Also klar, bei mir zum Beispiel ist jetzt Karma Loop gewesen, dass ich gefühlt mein Körper alles durch den Körper geht, der mich zwingt hinzuschauen. Jemand anderes hat es, indem er von einer furchtbaren Beziehung in die nächste gerät, bis sie oder er nicht mehr kann. Die nächste Person hat es, ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die immer, obwohl sie total kreativ sind, also obwohl sie ständig tolle neue Ideen und Firmen aus dem Boden stampfen, immer am Existenzminimum sind. Und da kann ich als Außenstehende ganz klar sehen, es liegt nicht an ihrer mangelnden Arbeitskraft, Intelligenz oder irgendwas, sondern es ist, man kann es gar nicht übersehen, es ist wie eine karmische Verabredung, da gibt es ein Thema in dir zu lösen. Und bis du diesem eigenen Thema, dass das Geld bei dir bleiben darf, zu dir kommen möchte, hat ja auch was mit Wert zu tun. Oder mit Sicherheit. Es gibt ja viele Arten, das zu interpretieren. Bis du dir selber in dir die Sicherheit geben kannst, oder dem Wert, wirst du auf dieser Ebene immer wieder im Karma-Loop fahren. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Habe ich ja, ausgeholt? Bin ich durcheinander gekommen? Also was ich damit sagen will, ist, auch wenn der eine vielleicht immer nur Glück in der Liebe hat, oder vielleicht auch noch Glück beruflich und scheinbar auch noch Glück gesundheitlich, kann da wiederum ein ganz anderes Päckchen hinterstecken, was wir im Außen erstmal nicht so sehen. Aber vielleicht leidet diese Person unter unfassbaren Ängsten, von denen wir nichts wissen, ja. Also ich denke schon, dass eigentlich jeder sein Thema hat, nur manche Menschen, also um wieder zum Hängematten-Leben zu kommen, weil ich die Bezeichnung von ihm so mochte, bei manchen Menschen ist es vielleicht so, dass sie sich jetzt nicht so vorgenommen haben, unfassbar viel in diesem Leben, also auf einer unbewussten seelischen Ebene zu arbeiten. Oder auch, daran glaube ich auch, dass manche da sind, um den Raum für andere zu halten.
Also, inwiefern meinst du das?
Also im Sinne von, das, also ich möchte das sehr empfehlen für alle, denen das jetzt, die offen sind für diese spirituelle Betrachtungsweise, die Bücher von Robert Schwarz, Your Soul Plan und Your Soul Destiny, ganz tolle Bücher darüber. Er war bei ganz vielen Medien mit verschiedenen Menschen, die schwere Krankheiten hatten, einen pflegebedürftigen Angehörigen, Vergewaltigung, sonst was erlebt haben. Und hat in Sessions mit verschiedenen Medien, hat er das von verschiedenen abgleichen lassen, schauen lassen, warum diese Seele sich dafür entschieden hat. Und da sagt er eben auch, wir reisen gerne in Seelenfamilien, in Konstellationen, wir verabreden uns immer wieder. Das heißt, was jetzt meine Mutter ist, kann in meinem letzten Leben mein Ehemann gewesen sein. Ich kann ihre Mutter gewesen sein oder ihr Vater. Also wir treffen uns immer wieder in verschiedenen Konstellationen. Und wenn jetzt zum Beispiel auf dieser Ebene eine Seele sagt, also für dieses Leben nehme ich mir jetzt mal vor, ich möchte die Erfahrung von Mangel komplett besiegen. Ja, also sagt das Universum, damit du reinreifen kannst, das zu besiegen, muss ich dir ganz viel Mangel schicken. Ja, und nun könnte man theoretisch sagen, dass um sie herum sich eine andere Seele aufstellt, die sagt, alles klar, ich melde mich an, ich reise mit, ich werde die Person sein, die dir immer das ganze Geld veruntreut und wegnimmt, damit du Mangel erlebst. Und dann gibt's aber noch so die andere Schutzseele, die sagt, wenn du ganz am Boden liegst, bin ich diejenige, die hebt dich auf oder gibt dir den nächsten Wegweiser. Das heißt, manchmal kommt auch jemand als Unterstützung für die Seelenaufgabe von jemand anders. Der hat dann nicht selber so viele Themen, weil er der anderen Seele hilft, irgendwie durch diese Challenge zu tappern. Aber dafür dann im nächsten Leben gibt's wieder einen Rollentausch.
Das ist unglaublich spannend. Ich habe mich gerade gefragt, könnte es nicht sein, dass du dann auch beides bist? Also du bist der, du hast ja auf jeden Fall kein Hängemattenleben, du hast ja alles erlebt, irgendwie gefühlt. Und du bist aber ja jetzt Raumhalter geworden.
Also ich denke generell, dass wir immer alles sind. Also ich denke, dass wir, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Podcast so in diese Richtung geht. Ich glaube, deine Hörer denken nachher, wie ist die denn drauf? Es geht ich merke gerade, dass ich in diese krass spirituelle Ecke gehe, die ich selten so raushängen lasse. Aber was ich am Ende des Tages glaube, wir sind ja alle eine Bewusstseinssuppe. Im Grunde hängen wir alle zusammen. Und spiritueller betrachtet sind wir ja auch alle Bewusstsein. Also oder das Göttliche, ob man nur an Gott glaubt oder nicht. Aber wir sind das ja alle. Und tragen also alle Facetten in uns. Wir sind das Opfer, wir sind der Täter, wir sind die Frage, wir sind die Antwort, wir sind eben die Raumhalter, wir sind die Suchenden, die Kämpfenden, wir sind die, die finden. Also wir sind alles. Und je nachdem, welche Facette wir in diesem Rollenspiel gerade rauskehren, weil da eine Lektion für uns liegt, gehen wir mal mehr in die eine Richtung. Aber genauso wie im Leben, also alleine schon, ich bin anders zu meiner Mutter, als ich zu meinen Freunden bin, ne? Also ich hoffe, dass ich immer ein liebenswürdiger Mensch bin, aber ja. Ich würde sagen, zu meinem Ex-Freund alleine Gedanken bin ich, zumindest solange da noch nicht alles wirklich im Gleichgewicht ist. Oder in seiner Welt bin ich bestimmt nicht so eine wunderbare, toller Mensch wie für meinen besten Freund, ja. Also wir spielen ja in den Dramen der anderen Nebenrollen, während wir unsere eigene Hauptrolle haben. Kann ich nie bestimmen, welche Nebenrolle ich für jemand anders spiele. Also egal, wie vermeintlich richtig ich mich verhalte, werde ich nicht bestimmen können, wie ich im Filter des anderen gesehen werde. Und vielleicht bin ich in der Geschichte meines Ex-Freundes eine Hexe. Vielleicht bin ich aber auch, je nachdem, wie er das für sich wahrgenommen hat, seine größte Lehrerin. Vielleicht bin ich seine größte Liebe und die tollste Person, die er je hatte. Oder die egomanste, anstrengendste Person. Das hat ja immer damit zu tun, durch welchen Filter guckt jemand. Was ist er bereit, aus dem, was passiert ist, rauszunehmen? Und genauso wie ich sage, bleib jetzt mal bei dem Ex-Freund als Thema, weil es so schön greifbar für alle ist, genauso wie ich ihn verdammt habe und zum Täter gemacht habe für alle Schlechte, bin ich mit einem anderen Bewusstsein, ist er für mich mein größter Lehrer, durch die Begegnung, die Reibungsfläche, die wir miteinander hatten, dem ich unfassbar dankbar bin für diesen Bewusstseinssprung auf einer Seelenebene. Ne? Das heißt, wir sind immer alles in allem. Wir sind ein Kaleidoskop.
Kaleidoskop, was heißt das?
Kaleidoskop, das sind doch, oder vertäusche ich mich, das sind diese Dinger, die man
als Kind sieht,
wo diese ganzen Steine ineinander fallen, also so ganz viele Facetten, wo sich ständig neue Bilder ergeben.
Ah ja, ach, Kaleidoskop heißt es. Ja. Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Wir haben, also es ist wahnsinnig spannend. Ich finde vor allen Dingen das Allerinteressanteste daran, du hast jetzt gerade gesagt, wir alle haben Masken, es gibt auch ein Buch, das heißt, wir alle spielen Theater. Das ist so ein guter, das beschreibt genau das. Und wie viele Rollen du hattest, dann, dass du auch Schauspielerin geworden bist. Ich glaube ja, das ist auch so eine Seelenwahl, sich dann, was man da alles fühlt und für Sachen annimmt. Was würdest du jetzt einer Person sagen, die vielleicht den Podcast hört und sagt, okay, ich habe eine Freundin, die hatte immer Mandelentzündung, die hat nichts mehr, die hat eine Yogalehrerausbildung gemacht, ist nach Bali gegangen, hat jetzt ihr eigenes Business, hat nie wieder irgendwas gehabt, genau wie du. Hast du noch irgendwas von deinen Symptomen?
Ich habe tatsächlich eine Sache jetzt gerade, an der ich mich, das ist ja immer spannend, immer wieder herausfordert, ne? Bei sich selber ist nochmal doppelt schwer, weil man ja auch Blindspots hat, an der ich mir gerade die Zähne ausbeiße. Ich bin sehr verfrüht in die Wechseljahre gerutscht. Ich kann für mich auch erklären, woran das liegt, weil mein Nervensystem so lange im Überlebensmodus war durch all die Dinge, die mir auch passiert sind und die Trauer oder Depression, dass da einfach mein Cortisol so hochgefeuert hat, dass die Hormone gesagt haben, puh, dann bauen wir das andere schon mal ab, wenn die das alles fürs Cortisol braucht, ne? Also so eine Ermüdungserscheinung quasi. Aber worauf ich hinaus will, ist, mit diesen Wechseljahren und der Östrogendominanz, die in dem Wechsel passierte, habe ich auf einmal schlagartig so sehr schwere Beine entwickelt. Und dann habe ich erst Sorge gehabt, was das jetzt alles sein könnte. Und dann hat mir ein Phlebologe die schulmedizinische Diagnose gegeben. Ich hätte eine Veneninsuffizienz. Das heißt, meine Venenklappen würden nicht richtig schließen. Und ich sage jetzt wieder in Anführungsstrichen, laut Schulmedizin hat das gerne mit Östrogenüberschuss zu tun, dass sie dann ausleiern und das Blut in den Beinen versackt. Ich natürlich, wieder hieß es, das ist nicht heilbar. Deshalb habe ich vorhin noch dieses Krampfader-Thema, weil ich mich damit befasst habe, genannt. Wo es heißt, man kann die nur ziehen und operieren, aber alle, die ich gefragt habe, die es gemacht haben, sagen, ja, dann kommt es wieder. Also ist es auch Augenwischerei. Und dann kam wieder, wie immer, in mir dieses, das kann ja nicht wahr sein, ich muss eine Lösung finden. Ich bin gerade noch mittendrin, also es ist noch nicht weg. Was ich für mich in meiner Recherche erkannt habe oder gefunden habe, ist, die Venen, wenn wir es symbolisch nehmen, die Venen sind dafür verantwortlich, das Blut zurück zum Herzen zu transportieren. Das heißt, in meiner Recherche bin ich immer wieder auf die Reflexionsfragen gestoßen. Was lässt du nicht wirklich in dein Herz? Wo verschließt du dich? Und man sagt, das Blut wiederum ist gern symbolisch für die Lebensfreude. Also wo lässt du die Lebensfreude in dein Herz? Und da, ich meine, da hat es bei mir sofort gesagt, alles klar, weil ich durch diese letzten Jahre, egal wie raumhaltend ich für andere bin, es ist ja immer leichter, für andere raumhaltend zu sein, in mir selber schon in vielerlei Hinsicht mein Herz verschlossen habe. Also weil ich auch sehr niederschmetternde Beziehungserfahrungen gemacht habe und in diesem, ich bleibe jetzt nur noch bei mir, ich kümmere mich nur noch um mich, habe ich ja eine ziemliche Mauer um mein Herz gemacht. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem meine Freunde ganz doll liebe und so, aber ich war sehr auf diesem, ach, ich kann jetzt auch Katzenfrau werden, ich will 10 Katzen, aber mit Männern will ich eh nichts mehr zu tun haben und so. Und das eine ist, das Spannende ist, wir retten uns oft in, ach, habe ich hinter mir, will ich nicht mehr. Und dann verkaufen wir das als Selbstbewusstsein. Solange es aber gespeist ist von einem Schmerz oder einem Angst, einer Verletzung oder so, ist da noch ein Thema für uns drin. Und dann ist mir ziemlich bewusst geworden, dass meine Beine jetzt den Platzhalter übernommen haben, um mir zu sagen, nee, Maike, jetzt geh nicht weiter und tu so, als wäre nichts gewesen. So nach dem Motto, oh, jetzt halte ich den Raum für andere und ich habe das, was sichtbar ist, geheilt. Nee, wir machen dir im wahrsten Sinne des Wortes das Leben schwer. Wir machen dir das Vorankommen, das Weitergehen schwer, weil du hast noch nicht alles aufgelöst. Hier gibt's noch was anzugucken. Wie steht's denn um deine Freude? Wie offen ist denn dein Herz? Und die Wahrheit ist, das habe ich dir auch erzählt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass ich noch viele Themen an mangelnder Selbstliebe, da kommen wir wieder zum Herzen, Akzeptanz in mir habe, die noch nicht hundertprozentig befriedet sind. Und da sehe ich, ne, noch habe ich nicht das Endergebnis, noch habe ich nicht den Beweis, den andere gern hätten, aber ich bin mir sicher, dass ich ihn dir spätestens im Jahr geben kann. Aber da sehe ich das Potenzial, dieses Symptom, was auch als nicht heilbar gilt, aufzulösen. Also verbinde ich mich jetzt jeden Tag mit der Frage, wo stehe ich meiner Lebensfreude im Weg? Wo ist mein Herz noch zu? Und das Schöne ist ja, wenn du das ins Feld gibst, also wenn du ganz bewusst, manchmal sagen mir Kinder, was soll ich machen? Dann sage ich, also wenn zum Beispiel ich sage, bei deinen Symptomen frage dich doch mal, wo ist deine Wut in dir? Ja, ich weiß es nicht, ich habe doch alles verarbeitet. Dann sage ich, dann gib die Frage nach oben ab. Dann gehe abends ins Bett und sage, liebes Universum, zeig du mir die Antwort. Und wenn man dann wirklich zuhört, kommt die Antwort. Ich habe genau gestern auch so ein Erlebnis gehabt, wo ich gesagt habe, liebes Universum, zeig mir, wo ich noch verschlossen bin und vielleicht ein schlechtes Männerbild auch habe durch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und prompt ist es mir so um die Ohren geflogen, in einer Situation, wo ich gedacht habe, da dachte ich, da wäre ich weiter. Das heißt, wir können, wenn wir selber nicht mit intellektuell weiter wissen, und meistens weiß der Kopf die Antwort eh nicht, der erzählt im Schluss, aber die tiefe Wahrheit, die Konflikte macht, die sind ja unbewusst, dann können wir die Frage abgeben. Und wenn wir lernen, unsere Ohren aufzuspannen und wenn wir offen sind, dass die Antwort nicht so kommt, wie wir sie gerne hätten und dass sie vielleicht als genau das Gegenteil kommt von dem, was wir erwarten, dann können wir quasi Unterstützung kriegen von etwas, was größer ist als wir.
Es ist unglaublich spannend. Du sagst jetzt, die Antwort kann anders kommen, als wir erwartet. Heißt es, die als das Gegenteil, als was wir möglicherweise glauben, was der Grund ist, wie sich zeigt, dass wir beispielsweise das Herz verschließen oder die Art, wie wir sie bekommen, beispielsweise durch jemand, der etwas spricht, eine Radiosendung oder...
Sowohl als auch, beides. Also das eine ist, dass wir gut daran tun, nicht Erwartungen zu haben, wie die Antwort kommt, sondern genau wie du sagst, es kann eine Songzeile sein, es kann ein Schnipsel einer Zeitung sein, die auf dem Boden liegt, wir können im Café in der Schlange stehen und jemand sagt vor uns etwas zu jemand anderem und wir schnappen den Satz auf. Es kann alles sein, ne? Das ist das eine. Und dann kann es aber tatsächlich, und das ist mir gestern passiert, das Gegenteil von dem, was wir bestellt haben, sein. Ich hatte mir bestellt, weil ich ja das Gefühl hatte, ich habe mein Herz zugemacht. Ich hatte mit einer Freundin, das ist jetzt sehr persönlich, was ich erzähle, aber ich hatte mit einer Freundin gesagt, ich glaube, ich habe mein Herz so zugemacht und erwarte immer nur das Schlechteste durch meine Beziehungserfahrung. Wie kann ich es schaffen, meinen Fokus wieder zu shiften, dass ich das Gute sehe in Männern? Und dann hat sie gesagt, ja, lass doch wie so eine Dankbarkeit-Challenge, machst du doch auch oft. Lass mal eine Challenge machen, wo du alles Positive notierst, also dein Fokus, alles, was dir heute passiert, Positives notierst. Und dann habe ich als erstes auf meine Liste etwas geschrieben mit einem der Männer, die ich als sehr positiv in meinem Leben wahrnehme, dass der so toll für mich da ist. Und genau an diesem Tag, als ich das bestellt habe, positive Erfahrung und dachte, das wäre eine gesetzte Nummer und dann erfahre ich noch andere positiven Sachen, ist ein so schlimmer Vertrauensbruch, nur eine halbe Stunde nach der Bestellung passiert, die ich aus dieser Quelle niemals erwartet hätte. Und dann bin ich zu meiner Freundin gegangen und habe gesagt, also das verstehe ich jetzt nicht. Was ist ja mit dem Universum los, ja? Ich sag, hilf mir, gute Sachen zu sammeln. Und die einzig verlässliche Konstante ist mir, fliegt mit dem Moment um die Ohren. Und dann hat sie gesagt, vielleicht geht es nicht darum, dass du dieses Thema heilst, indem du versuchst nur das Positive zu sehen, sondern vielleicht geht es darum, zu lernen, Grenzen früher zu setzen. Und dein Bild ist nur so schlecht geworden, weil du oft die Grenzen nicht rechtzeitig gesetzt hast. Und das Universum macht dich darauf aufmerksam, dass du deshalb keine positive Erfahrung anziehen kannst, weil deine Grenzen noch wischiwaschi sind. Also hat es dir geantwortet und hat gesagt, alles klar, hier ist der Test. Ich schmeiß dir was Spontanes um die Ohren, womit du nicht gerechnet hast. Und hast du die Lektion gelernt? Bist du jetzt bereit, eine Grenze zu setzen? Das heißt, gestern hatte ich das Gefühl, es nimmt mir eine meiner letzten sicheren Banken in diesem Bereich. Und stattdessen hat es mir eine Lektion erteilt. Und ich habe meine Grenze gesetzt. Sehr, sehr deutlich. Anders, als ich es früher gemacht hätte. Weil ich diesen Menschen ja so mag, hätte ich normalerweise die Grenze nicht so klar gesetzt. Und jetzt schauen wir mal, ob es mich belohnt. Aber manchmal kommt das, was wir uns wünschen, getarnt als eine Lektion, weil wir das als Zwischenschritt brauchen, um es integriert zu leben.
Wahnsinn, wie spannend, weil und du, also das, ich finde auch unglaublich, wie synchron. Also das genau, das sind so Momente im Leben, wo sogar wenn man gar nicht spirituell angehaucht ist oder wenn man denkt, nee, das ist alles Hokuspokus, da, und das ist dann der Zufall, also etwas fällt ja nur zu, weil das davor gemacht wurde. Das finde ich.
Ich hätte die Lektion auch nicht verstanden. Also ich hätte, bei allem Bewusstsein, was ich ja wirklich versuche zu leben, ich hätte den Zusammenhang nicht gecheckt, wenn ich nicht wörtlich davor gestellt hätte. Und ich brauchte in dem Fall, weil ich konnte es nicht sehen, ich stand quasi, habe den Wald vor Bäumen nicht gesehen, ich brauchte eine Freundin im Außen, die es von außen sieht und sagt, ja, aber liegt doch auf der Hand, was da gerade passiert. Hätte ich nicht wörtlich bestellt, hätte ich niemals gedacht, dass das im Zusammenhang steht. Aber sie hat mir geholfen, es von außen zu sehen und es macht total Sinn. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, weil ich hatte mir ja was Gutes gewünscht, nicht was Schlechtes.
Spannend. Das ist ja, und ich finde wirklich gespenstisch, dass es direkt dann kam auch. Nicht ne, 2-3 Wochen später, sondern direkt dann.
Aber da sagt man auch wieder sehr spirituell, aber da sagt man, das ist die Zeitqualität. Die Dinge kommen jetzt schneller und sie kommen heftiger. Und deshalb heißt es auch immer, man solle seine Wünsche sehr behutsam mit seinen Wünschen umgehen, denn die Dinge können uns ordentlich um die Ohren fliegen und wie wir gelernt haben, nicht immer so, wie unser Ego sich das vorstellt. Das heißt, es ist eine Zeit, in der wir sehr klar und rein verhalten dürfen, weil wir kriegen das Echo sofort um die Ohren. Das lässt sich jetzt wieder durch Bewusstseinserhöhung und Schumann-Resonanz als möglich erklären, aber da würden wir jetzt zu sehr abdriften.
Ja, ich sehe das ganz genau wie du und ich finde deine Fähigkeit so unglaublich, diese Themen du hast eine unfassbar kommunikativ, also du hast eine unfassbar hohe Sprachintelligenz, finde ich.
Dankeschön.
Du redest wirklich also von deinem ganzen Sein unglaublich schön innerlich und äußerlich, aber diese Fähigkeit, das auch noch zu transportieren, weißt du, das ist nochmal was ganz anderes und das hast du total. Ich habe auch gerade noch einen Gedanken, den wollte ich eben schon mit dir teilen. Wie unglaublich doch eigentlich dein Körper ist, Maike. Also wie, dass der schafft, eine Krankheit zu produzieren. Also diesen Gedanken hat Manny. Man findet das ja eigentlich Mist und ärgert sich. Aber wie, also du bist ja eine richtige, dein Geist ist ja unfassbar stark, dass der Körper das produziert hat.
Das hat zu mir auch mal eine, ich habe so viele Heiler verschlissen, ja, auch noch auf meiner Suche, als ich die Antwort im Außen gesucht habe. Da hat auch mal eine zu mir gesagt, als ich so gesagt habe, ich habe komplettes Vertrauen in meinen Körper verloren. Der verrät mich komplett. Kaum habe ich das eine, dann das andere. Und dann guckte sie mich einfach nur an und sagt, vielleicht bist du einfach nur die stärkste Manifestatorin, die mir begegnet ist. Und da war ich aber auch noch in diesem, nee, das habe ich doch nicht gemacht und das will ich nicht. Dann sagt sie, doch, vielleicht bist du einfach sehr viel, vielleicht ist das dein Ventil. Dann sagt sie, andere haben andere. Und dann sage ich, ich will nicht dieses Ventil. Dann sagt sie, ja, man kann sich nicht immer aussuchen, wie es zu einem kommt. Ja.
Den Gedanken hatte ich jetzt bei dir auch und ich würde dir noch gerne eine Frage stellen. Was wäre denn ein Mensch, der nie was körperlich hat? Also was würde mit dem passieren? Und ich meine jetzt nicht die Hängematten-Leute, die vielleicht sich das jetzt so...
Aber die haben dann eben, wie gesagt, andere Wege, ne? Also so wie ich jetzt sage, dann gibt es andere, die immer ein Thema mit Finanzen haben. Was ja auch, ne, darfst du ja nicht unterschätzen. Also klar würde ich gerne tauschen, weil ich mir denke, oh, sehr anstrengend das Körperliche. Aber jemand, der immer Angst um seine Existenz hat, das macht ja auch was mit unserem Nervensystem oder so. Oder du hast eben die Menschen, die in gewalttätigen Beziehungen sind oder irgendwas, ne? Und als Außenstehender denkt man auch, ja, geh doch einfach raus. Aber jemand, der sowas vielleicht Kindheit erlebt hat, der wird da wahrscheinlich einige Karma-Loops fahren, ehe das eigene Bewusstsein da verändert ist. Das heißt, die Kämpfe finden einfach auf verschiedenen Ebenen statt, ne? Und deshalb ist es auch, tun wir gut daran, und ne, jetzt predige ich, was ich selber viel zu selten anwende, uns nicht zu vergleichen, ne? Weil wir sind ja dann auch mal destruktiv und vergleichen uns in die Richtung, wo wir schlecht abschneiden und dann fühlen wir uns noch schlechter. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt ehrlich, ich predige und viel zu selten halte ich mich selber dran, dass eigentlich würden wir gut daran tun, dass wir einfach mal davon ausgehen, oder es gibt ja diesen Satz, jeder kämpft einen Kampf, also sei sanft oder sei liebevoll, denn du weißt nicht, welchen Kampf dein Gegenüber kämpft. Und wir sehen dann immer nur die Fassade und denken, allen geht's so gut, aber mir geht's so schlecht. Ne? Wir haben einfach keine Ahnung, was passiert hinter dem Lächeln des anderen oder hinter der Schweigsamkeit des anderen oder auch hinter dem Lachen und dem Redeschwall des anderen. Wir wissen nie, was eigentlich dahinter passiert. Ne?
Paul, ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt und wollte dich fragen, ob du den so unterschreiben würdest. Heißt es, entweder man wählt den Weg der Karma-Loops oder den Weg der Weisheit, der Kenntnis? Kann man das so sagen?
Ja. Also ich sage ja, doch. Ich überlege gerade, wie ich so. Aber doch, ich würde es so sagen. Also wenn du dir das, die Lektion oder das, was dir auf dem Tablett gegeben wird, wenn du nicht gewillt bist, es anzuschauen, dann, ja, dann wirst du weiter in dieser Waschmaschine weiterfahren. Und im Worst Case werden die Signale lauter, lauter und lauter. Und es ist wie, wenn du versuchst, ein Rad, was irgendwie in eine Richtung anfängt zu rollen. Und je länger es, also jetzt nicht, nee, Rad ist ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja etwas, wo man Anschubkraft braucht. Und je länger etwas rollt, umso schneller wird es. Je später du versuchst, es zu stoppen, umso mehr Kraft brauchst du. Und umso schwieriger wird es, die Sache umzudrehen. Das heißt, im Idealfall schenken wir auch schon kleineren Vorfällen, ob es nun körperlich ist oder zwischenmenschlich oder so ein Finanzthema. Egal, also es gibt ja auch tausend andere Beispiele, die mir leider nur gerade nicht einfallen. Aber im Idealfall reagieren wir schon früher wachsam auf sich wiederholende Themen in unserem Leben. Und zum Beispiel Rüdiger Dahlke geht ja zum Beispiel auch so weit, dass er zum Beispiel sagt, es ist auch kein Zufall, wenn ein Mensch sagt, ich habe jetzt schon zum vierten Mal hintereinander einen Auffahrunfall. Sagt er, ja, dann solltest du jetzt mal dringend drüber nachdenken, weil der nächste Auffahrunfall fällt vielleicht nicht so glimpflich aus. Also er sagt ja auch, es gibt keine Zufälle, warum jemand immer wieder das Gleiche passiert. Und wenn man die Zeichen nicht liest, dann wird es lauter.
Und zur letzten Frage des Podcasts, eben, hast du eigentlich mal ein Buch geschrieben oder hast vor, weil du
nicht. Das ist ja, ich höre das ganz oft, ich sollte ein Buch schreiben.
Ja.
Weißt du, was so witzig ist? Also ich träume mich ja immer und das wird mir so oft gesagt. Und auch da, ich habe noch nicht die endgültige Antwort, weil ich weiß auch, dass ich mit Worten kann und ich weiß auch, dass ich gut schreiben kann. Und ich kann dir nicht beantworten, warum ich da immer noch so sage, ja, weil ein Teil von mir weiß, dass ich das eigentlich mal tun sollte und irgendwann machen werde und irgendwas vor mir, um es jetzt mal ganz platt auf Berlinerisch zu sagen, kommt nicht aus dem Arsch. Und ich weiß nicht, was es ist, ob es der innere Kritiker ist, weil ich habe das Gefühl, ich habe so viel im Kopf und im Herzen und auch erlebt und gemacht, dass ich gar nicht weiß, wie das komprimieren und bündeln und dann vor diesem Berg und dieser Aufgabe zurückschrecke und paralysiert da sitze und sage, ja, nee, ich weiß nicht. Und gleichzeitig ärgere ich mich, weil etwas in mir weiß, dass ich das irgendwann machen soll. Und ich komm nicht zu Potte.
Ich hatte das schon ganz am Anfang, als wir gesprochen haben, wollte ich das schon, also direkt jetzt, dann habe ich gedacht, okay, ich höre erstmal zu. Aber es ist spannend, weil du kriegst es dann von allen, alle erkennen es schon.
Also die Spiegel, ne, wenn wir mal wieder bei Universum sind, die Spiegel, ich stehe im Spiegelkabinett und jeder sagt, schreib doch mal ein Buch, ne? Oder was mir auch die ganze Zeit gesagt wird, ist, mach einen Podcast, ne? Und ich.
Super, unbedingt.
Ich weiß, ich kann dir nicht erklären, was noch nicht. Also auch da sollte ich die Lektion irgendwann annehmen. Ich weiß nicht, welche Selbstsabotage da am Gange ist, dass ich immer sage, ja, ah nee, beim Podcast komme ich dann mit einer Ausrede mit, oh, das Technische ist mir viel zu anstrengend. Mhm. Beim Buch ist es dieses, ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen, wo aufhört. Da ist irgendein Saboteur am Gange, den ich noch nicht durchschaut habe. Ja.
Spannend. Und ich habe jetzt meine letzte Frage.
Bei mir hat mal jemand, die Maike, bei der im Podcast ich dir auch begegnet bin, die macht ja auch Human Design. Und die hat mal zu mir gesagt, weil ich da auch gesagt habe, dass ich darunter leide, dass ich weiß, ich könnte viel auf die Straße bringen, aber tu es nicht. Und dann hat sie gesagt, naja, das hätte damit zu tun, dass ich Projektor sei.
Ah ja.
Weil ich auch Design befasst hat. Aber Projektoren, sagt sie, die warten ja immer auf Einladung. Ne? Nun könnte man sagen, es sei Einladung genug, dass das so viele Leute sagen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, würde jetzt ein Verlag kommen und sagen, schreib uns ein Buch und würde mir eine Deadline setzen, würde ich es machen. Aber es ist so, als würde ich nicht zu Gange kommen, wenn ich nicht wirklich einen Druck von außen habe. Das ist ganz merkwürdig.
Ja. Spannend. Oder vielleicht, wer weiß, vielleicht passiert ein Zufall, also etwas, wo das jetzt dann für dich so passiert. Okay, jetzt wirklich allerletzte Frage. Was würdest du jetzt jemandem raten, der den Podcast hört? Vielleicht jetzt, der kann ja auch extrem irritieren, dieser Podcast.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon gedacht, deine arme Community, ne? Also ich habe auch nicht gedacht, dass wir in diese Richtung jetzt abdriften. Für mich ist das ja schön und gut, aber ich denke, für Leute, für die vielleicht auch diese spirituelle Betrachtungsweise oder überhaupt diese Selbstverantwortungsbetrachtungsweise neu ist, kann das auch viel, vielleicht nicht nur Verwunderung, bei dem einen oder anderen vielleicht auch Wut triggern. Das ist ein Gefühl, was mir oft begegnet, wenn man von diesen Spiegelgesetzen und Selbstverantwortung redet. Also ich bin gespannt, wie dieser Podcast aufgenommen wird. Die einen wollen mich bestimmt einweisen und die anderen werden neugierig.
Ja. Ach, ich glaube, also der Podcast ist ganz viel mit solchen Themen. Also
ja,
ich glaube,
okay,
die werden ihn lieben und ich kriege tolle Feedbacks und werde sie dir senden. Wenn jetzt ein Mensch sagt, okay, ich habe da mal was am Bein gehabt oder ich habe da was Wiederkehrendes, vielleicht erkennt er jetzt auch was. Jeder hat ja so einen anderen Grad, wo er was erkennt. Was wären die ersten drei Dinge, die er tun kann?
Also, es hat ja immer damit zu tun, wie viel Bereitschaft und Interesse hat jemand, das für sich selber zu klamüsern. Weil ich meine, ich sag mal, die erste banalste Antwort ist, der kann einen Termin bei mir machen und ich gucke dann mit ihm gemeinsam, ne? Weil man muss diese intrinsische Motivation haben. Ich bin das ja jetzt oft schon mit vielen gegangen und komme da vielleicht ein bisschen effektiver mit der Fragestellung ran. Jemand, der das für sich macht, der müsste eben, also ich würde immer sagen, stell dir die Frage, wo am Körper ist es? Was war in der Zeit, manche Psychosomatiker sagen auch in den 1 bis 2 Jahren davor, aber ich würde vor allem sagen, versuch dich zu erinnern, was hat dich emotional oder besonders einen Eindruck, was für Lebensereignisse sonst was waren in dem Jahr davor? Also welches ist das wiederkehrende Motiv? Wovon hält es dich ab? Oder worin unterstützt es dich vielleicht auch? Ja, wir haben ja oft auch, das darf man nicht unterschätzen, oft brauchen Menschen auf einer unbewussten Ebene auch Symptome, um sich vor anderen Dingen, um sich entweder aus etwas rausziehen zu dürfen, um sich aus Rollen rausziehen zu können, um vielleicht aus dem Raum halten für andere rauszukommen, aus einem Beruf oder so. Das heißt, auch was kannst du vermeiden dadurch, dass du die Symptome hast? Also das wären alles erste Reflexionsfragen. Wenn es sich um entzündliche Vorgänge handelt, lohnt es sich immer, in die Wut reinzugucken. Alles, was autoimmun ist, also gerade die sogenannten Autoimmunkrankheiten, lohnt es sich immer zu gucken, wo man Wut nicht nach außen gibt, sondern sie stattdessen nach innen internalisiert. Auch ne, Depressionen und so, das hat Jim Carrey hat das so schön gesagt.
Der ist auch so krisenvoll.
Ja, ja. Und das ist ja auch dieses, ist eigentlich unterdrückte Expression, ne? Also das Gegenteil von kreativ sein. Und auch wenn wir etwas in die Welt geben, sind wir ja kreativ. Und wir depressieren es, anstatt es expressiv zu sein, ne? Also sich zu gucken, wo bin ich vom Leben, von meiner Kreativität, von meiner Seelensprache abgeschnitten, ne? Was möchte ich denn eigentlich ausdrücken? Übrigens sehr typisch, ne? So viele Frauen haben inzwischen Schilddrüse. Es gilt schon als so normal unter Überfunktion Hashimoto. Schilddrüse hat unbedingt mit Selbstausdruck zu tun. Und je nachdem, wie es sich zeigt, sind es verschiedene Facetten. Ein sich seine Wahrheit gar nicht sprechen oder Familiengeheimnisse verbergen, macht gerne Hashimoto, also Sachen, über die man nicht reden darf. Also das ist jetzt nicht, ich sage jetzt, ist jetzt nicht Gesetz, ne, weil wir sind alle so individuell, aber das ist zum Beispiel eine Richtung. Guck dir an, wo das, was bei dir Symptome hat, liegt im Körper. Und dann kann man sich auch noch fragen, neben der Funktion, ne, die Beine tragen uns durchs Leben, wenn was mit den Beinen ist, wo willst du nicht vorangehen? Dann kann man auch noch nach den Chakren gucken. Welches Chakra ist für diesen Bereich zuständig? Und den Chakren werden ja auch verschiedene Themen zugeordnet, ne? Also Wurzelchakra, Erdung, Sicherheit, Sakralchakra, Kreativität, Sexualität, Solarplexus, Bauchbereich, alles ist Selbstbewusstsein, Selbstausdruck. Dieses typische Magenprobleme, das hat oft mit der unterdrückten Wut, sich nicht ausdrücken, Dinge nicht verdauen können und so zu tun. Also oft hilft uns auch der Volksmund. Sorry, schon wieder eine ellenlange Antwort, aber wenn du
ich liebe deine Antworten.
Wenn du Symptome hast, versuch, das ist vielleicht ein guter Hinweis. Schau als erstes mal, was würde der Volksmund sagen, ne? Also
zum Beispiel,
was schlägt dir auf den Magen? Was schnürt dir den Hals ab? Ne? Deine Freundin mit der Mandelentzündung.
Mhm.
Auch sehr typisch. Wahrheit nicht sprechen können, verstummen, dicken Hals bekommen. Also, ne, ich habe so einen Hals.
Ja.
Autoaggression, ich habe so einen Hals, aber es kann nicht raus, ne?
Maike, aber weißt du was, ist das nicht verrückt? Du sagst jetzt der Volksmund, den gab es ja schon vor Jahren. Also die Geschichte von Sprache ist ja auch hochinteressant. Das heißt, du hast eben von Wissen gesprochen und ich empfinde dich, es kommen immer mehr, aber trotzdem als eine der wenigen, die das jetzt auch noch so gut verbalisiert. Das heißt, die Infos waren ja schon da, oder? Wenn es den Volksmund gab.
Ja, und jetzt überleg doch mal, warum es die Hexenverbrennung gab. Hexen waren nichts anderes als kräuterkundige Frauen, die ganzheitlich Menschen geheilt haben. Die ganzen Heilerinnen, also Heiler gab es ja auch, aber die Heilerinnen, also dieses urtümliche Wissen wurde von Institutionen als bedrohlich und aus verschiedenen Gründen diffamiert und dann hat man geguckt, wie man es beseitigt und unterdrückt. Also.
Aber warum wurde das als Gefahr wahrgenommen? Weil dann die Selbstwirksamkeit war eigentlich. Also, das ist.
Also, in dem Fall könnte man jetzt philosophisch weit gehen, ne? Aber die Kirche ist ja auch eine Institution, die sich von der Angst der Menschen nährt, ne? Du musst nach unseren Geburten und du musst viel für die Kirche und so. Die Kirche ist ja auch nicht interessiert an dem buddhistischen Wahrnehmung oder so. Also, wenn man sich da, ich habe mich auch mal eine Zeit lang damit, obwohl ich nicht gläubig bin, aber weil ich auch da nach Heilung gucke, habe sehr mit befasst. Wenn man, ich habe ein Buch gelesen von Dolores Cannon, They Walk with Jesus. Da geht es darum, dass sie immer Rückführung hatte und immer mehr bei Menschen gechannelt hat und plötzlich feststellte, dass die in einem Leben gelebt haben, in dem Jesus auch gelebt hat. Also als irgendeine Randfigur, Nachbarin oder sonst was. Und dann sagte sie, das, was, wie er eigentlich war und was die Bibel überliefert, sind zwei Paar Schuhe. Und das, was er immer gepredigt hat, ne, dieses, das Göttliche ist in jedem. Also eigentlich auch, was die Buddhisten sagen, du bist das Göttliche. Und es gibt keinen Gott im Außen, zu dem wir schauen, sondern das ist in dir. Das ist aber natürlich eine Betrachtungsweise, die zu Selbstermächtigung führt, ne? Die wieder nach Eigenverantwortung zu führt. Menschen, die eigenverantwortlich sind, die kannst du schwerer lenken. Menschen, die an Sühne und Bestrafung glauben, die kannst du mit Angst im Schach halten. Und sie geben ihre die Verantwortung ab. Und so ist es, ob es nun über die Kirche geht oder ob es eben auch über Pharmaindustrie oder sonstige Sachen geht, die Politik generell, ne? Es ist dort, wo Menschen sich ohnmächtig fühlen oder denken, dass die Weisheit in den Händen von anderen liegt, entsteht ja auch eine Abhängigkeit. Also wenn ich denke, ich weiß nichts, ich kann nichts machen und ich brauche jetzt eine Respektperson, die mir sagt, was ich machen kann oder ob ich was machen kann. Und wenn die mir sagt, ich kann nichts machen, dann ist eh alles verloren, ne? Dann tritt ja auch dieser Nocebo-Effekt ein, weshalb ich es ganz schlimm finde, dass es heutzutage noch Ärzte gibt, die zu irgendjemand sagen, das ist nicht heilbar oder sie werden nur noch so und so lange leben. Da musst du ein sehr starker Charakter sein, um diese Prognose zu überleben. Du brauchst also doppelte Kraft. Du brauchst nicht nur die Kraft der Suche und ganzheitlichen Heilung, sondern jetzt musst du auch noch gegen diese Suggestion und diese Hypnose anleben, die dich ja begleitet, weil die macht ja Angst und Angst schwächt unser Immunsystem und so weiter, ne? Also mit Angst kann man Menschen klein halten und entmündigen und dadurch kontrollieren.
Es ist wirklich Wahnsinn, weil diese Infos waren da und diese Hexenverbrennung in diesem Zusammenhang habe ich das noch nie gesehen. Das heißt, man könnte auch sagen, eigentlich ist deine Arbeit und das, was du jetzt machst, in jedem deiner Bereiche als Schauspielerin oder als was du jetzt machst mit diesem ganzen, ich verlinke alles zu dir, ist eigentlich, wenn man das jetzt in einem Satz machen, sagen würde, die Rückführung oder die Rückerinnerung an die eigene Macht. Könnte man das so sagen?
Wie gesagt, ja. Die Rückerinnerung an die eigene Kraft, ja. An die Selbstwirksamkeit. Das ist.
Es war so schön, dass du da warst. Ich freue mich total, dass es dich gibt.
Ich danke dir auch für deine spannenden Fragen und Gesprächsführung. Ich muss sagen, es ist ganz witzig. Es ist fast so ein bisschen, also genieren ist das falsche Wort, aber ich habe fast das Gefühl, also durch dich, durch den Raum, den du kreierst, der sich so tief und so bewusst und wahr anfühlt, habe ich das Gefühl, dass ich fast eine Art Seelenstrip, die in einem Ausmaß hingelegt habe, was ich so selten gemacht habe. Und weil du diesen Raum so füllst, also liebevoll, ne? Und ich frage mich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht deine Hörer schockieren. Ich fühle mich quasi ein bisschen nackt gerade mit all dem, was ich gesagt habe, weil ich auch weiß, dass vieles davon anecken wird oder vielleicht provokant ist. Aber das liegt unter anderem an deiner sehr tiefen, ja, warmen und vertrauensvollen Gesprächsführung, ja.
Ach, das ist lieb. Ich danke dir. Also ich kann dir sagen, die werden es lieben, das weiß ich jetzt schon. Und ich finde, du bist so eine richtig, also du hast diese Schmerzen und das alles, aber ich glaube auch, weil du das tragen kannst, das klingt jetzt auch vielleicht schlimm, aber ich, und...
Gilt aber übrigens für alle Menschen, davon bin ich auch überzeugt, oder? Dass die Seele gibt dir immer so viel, wie du ertragen kannst. Und so oft hört man ja den Satz oder sagt ihn auch selber zu anderen und sagt, boah, wie du das machst, ich könnte das nicht. Aber wir kriegen immer nur so viel, wie wir ertragen können. Und jetzt wird jemand sagen, und was ist mit denen, die sich das Leben genommen haben? Auch das laut Soulplan läuft nach Plan. Also eine Seele bestimmt ihren Exit. Und wenn sie den bestimmt auf diese Art, ist da auch was drin. Und sei es, da sind wir wieder, und sei es für ihr Umfeld. Also dann ist es manchmal so, dass diese Seele sich aufgestellt hat, um ihrem Umfeld, den Eltern oder sonst was, den größtmöglichsten Schmerz zu bereiten, weil die durch diesen Schmerz wiederum zu einer tieferen Wahrheit finden. Also dieses DTM-Betrachtungsweise, und das möchte ich vielleicht noch abschließend sagen, der Grund, ich war immer offen dafür, klar, ich bin eine Fischefrau, aber der Grund, warum ich so tief auch in diese Themen von Reinkarnation und Seelenplänen und so eingestiegen bin, war ja auch nicht zufällig, sondern war eine logische Entwicklung auf meiner Selbstheilungsreise, weil es mich hat Zusammenhänge von einer ganz anderen Perspektive erkennen lassen. Und das erlebe ich nicht nur bei mir selber, sondern auch bei anderen Menschen als sehr hilfreich. Wenn wir das, was uns passiert, nicht mehr als Strafe sehen, sondern als etwas bewusst Orchestriertes auf einer Seelenebene, was wir, weil dafür tauchen wir auf diese Welt, um dann alles zu vergessen, unsere Entscheidung, um dann das Spiel des Menschen zu spielen. Aber eigentlich ist dieser ganze Prozess nur dafür da, dass wir in dem Spiel das Spiel enttarnen und am Schluss wieder das Bewusstsein haben, mit dem wir uns entschieden haben, aus dem Orbus in dieses Leben zu springen. Das heißt, wenn man diese Betrachtungsweise für sich adaptiert, nimmt es auf eine gewisse Art, so absurd es klingt, sehr viel Schmerz. Weil dann ist das plötzlich eher so, als sei man auf einem Abenteuerspielplatz. Und anstatt die ganze Zeit nur damit beschäftigt zu sein, warum ich, sagt man sich, okay, wenn ich das Konzept glaube, dass ich mir das ausgesucht habe, dann frage ich jetzt nicht mehr warum, sondern wozu? Wo will es mich hinführen? Und dann fängt es an, spannend zu werden, weil dann wird es eine Schnitzeljagd anstatt eine Bestrafung.
Also ich hoffe so sehr, dass du ein Buch schreibst. Das kann ich dir wirklich nur sagen. Also das ist so richtig notwendig, finde ich. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das, also allein deine Wortwahl, auch die eigene Orchestrierung, dass du das auch so beschreiben kannst, dass man sich das selber so wie so ein Orchester zusammengestellt hat, der Trommler, der mit der Triangel und wann was kommt und wie ein Lied. Und also diese Bilder, die du benutzt, das ist wirklich der Wahnsinn, Maike. Ich verlinke alles zu dir. Du bist wirklich, das ist, ich hoffe echt, du da Podcast, Buch, am besten beides, weil das, weißt du, ich sag das gar nicht, damit du dich irgendwie, damit man sagt, ja, man hat einen Podcast oder ein Buch, sondern allein jetzt schon, wie das ist, also you made my week.
Dankeschön.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war spannend für euch. Ich fand auch total interessant, dass Maike so oft gesagt hat, dass man eventuell aneckt oder es irgendwie ist. Und ich will immer diesem Podcast einfach den Raum aufmachen dafür, dass wir wirklich so gute Hacks und Tools für unser Zuckerfreiwerden, für unseren Geist bekommen. Und ich fand diese Geschichte und diese Selbstwirksamkeit so bemerkenswert und auch wie unfassbar unser Körper echt Sachen, wie sehr der fähig ist, Sachen herzustellen. Und ja, ich glaube wirklich, dass wir viel mächtiger sind, als wir denken. Und deswegen freue ich mich wirklich riesig, diese Folgen immer, ja, mit dir zu teilen. Das ist einfach schön. Ihr Lieben, ich verlinke euch alles zu Maike in den Shownotes. Ich fand es so sympathisch. Sie meinte, ich habe doch nicht mal eine Website und ich mache das super unternehmerisch und das ist ja einfach so unglaublich sympathisch. Also ihren Instagram-Kanal, der total schön ist. Es ist so beruhigend, auch ihre Stimme, wenn man sie hört. Wirklich, schau da super gern vorbei. Genau, das verlinke ich dir alles. Also alles von ihr, was es gibt, verlinke ich dir. So, vielleicht kommt ja auch irgendwann ihr Buch. Da würde ich mich sehr freuen. Und genau, mich findest du wie immer at zuckerfreibeginn im Kopf, at Instagram, bei YouTube mit immer neuen Rezepten. Ich bin noch nicht sicher, ob ich diese Woche das zuckerfreie Milky Way hochlade. Die zuckerfreien Nussecken, mein Gott, nur mit Datteln gesüßt, nur mit Nüssen, nur mit, also Brain Food für einen starken Geist. Habe ich gestern Sonntag hier zu Hause gemacht und ich habe wirklich, also ich habe noch so viele Rezepte in der Pipeline, aber ich glaube, es wird das Milky Way, glaube ich, das war so lecker, wirklich. Also das kommt auf jeden Fall auch noch und ich freue mich wie immer, wenn du mir einen Kommentar zur Folge da lässt. Das hilft einfach total für den Algorithmus, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es hilft einfach dafür, dass andere das lesen und sich bestärkt fühlen, reinzuhören und nicht denken, es ist so ein, ich muss auf alles verzichten und drei Salatblätter essen Podcast, sondern ein Podcast, wo du wirklich auf allen Ebenen im Resultat gar keine Lust mehr hast auf Industriezucker, weil du diese ganzen Wirkungsweisen und Mechanismen verstehst. Und wirklich, das ist, also ich glaube, alles, was so oberflächlich kratzt, das hält man aber eh nicht durch. Das glaube ich. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Wirklich, schreibt mir super gerne. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine gute Woche. Meine Nussecken warten. Mein Gott, die sind so lecker. Mit zwei Schichten, wie diese richtigen Nussecken. Und diese Schokoecken. Wirklich, ich muss aufpassen, dass ich nicht nur Nussecken jetzt esse, aber sie sind fast schon alle. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Alla prossima. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.